Ein wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf insidemoin.de. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar die gute Mirt.
Guten Morgen. Hallo, guten Morgen.
Grüß dich, du bist wieder da.
Ja.
Und heute haben wir ein, kein japanisches Spiel. Weil normalerweise fangen meine Sätze immer so an, weil ich so viele japanische Spiele bespreche. Dafür aber ein amerikanisches Spiel, einen amerikanischen Krimi sogar. Und zwar reden wir heute über Dead Secret.
Ja, genau. Also schon fast eigentlich mehr ein Mystery, ja, Horror-Krimi.
Ja, Mystery VR Horror Adventure?
Ja, Point-and-Click-Adventure auf jeden Fall.
Eigentlich Point-and-Click, ja. Auf jeden Fall kein Survival-Horror-Spiel. Also nein. Jetzt das auf gar keinen Fall, aber eher so, ja, sowas wie ein modernes Myst so ein bisschen. Ja, also man. Ne.
Also nur, dass man in Myst nicht sterben kann.
Genau.
Dead Secret kann man als Krimi das schon bietet an ja, bestimmten Punkten.
Also man kann auf jeden Fall, also Dead Secret, wie der Name schon sagt, ein Mystery-Krimi, wo man auch mal sterben kann.
Und das Problem ist auch, dieses Spiel nicht zu spoilern.
Ja.
Das versuchen wir auf jeden Fall
also
jetzt.
Ich glaube auch, dass wir das ein bisschen aufteilen sollten. Ne? Also ich glaube, wir sprechen am Anfang des Podcasts ein bisschen über das Spiel so allgemein und versuchen da spoilerfrei zu bleiben. Wir beschreiben das ein bisschen, worum es da geht und so weiter. Und dann werden wir irgendwann einfach einen Schnitt machen und sagen, okay, jetzt voll raus. Jetzt werden wir dann einfach über alles reden. Für die Leute, die es dann doch schon gespielt haben. Ich würde aber echt bezweifeln, dass viele das gespielt haben, weil Dead Secret ist leider, das hat uns auch dazu bewogen, diesen Podcast zu machen, nicht so bekannt. Also man geht so auf die Steam-Seite und dann sind so lächerliche 30 Reviews und das ist für so ein Spiel auf Steam echt traurig.
Ja, also es ist ja auch vielleicht so, das Spiel ist letztes Jahr so im Oktober in Amerika rausgekommen. Mhm. Speziell für die Virtual Reality Brillen. Für welche speziellen?
Ich weiß es nicht, welche genau, aber es ist jetzt kürzlich für die Oculus rausgekommen.
Ah, genau.
Und ich habe leider selber keine Brille. Du auch nicht,
ne? Nee, ich auch nicht. Also man merkt zwar dem Spiel dann schon an, dass es natürlich dafür auch gemacht wurde. Mhm. Also das erklären wir gleich dann noch so ein bisschen. Aber es lässt sich auch auf jeden Fall ohne eine Virtual Reality Brille ganz gut spielen und
genau.
Auch die Stimmung wird dadurch nicht irgendwie getrübt.
Nee.
Also macht euch da keine Sorgen, wenn ihr das da auf Steam dann auch seht, dass es eigentlich VR geeignet ist. Es funktioniert auch als ganz normales Spiel.
Ja, kommt sogar später im Jahr auch für die Konsolen. Und soweit ich weiß, klar, also PlayStation VR wird wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich natürlich unterstützt werden, aber wohl auch die normalen Spieler so. Also wir haben es jetzt ganz normal über Steam gespielt, völlig ohne Brille, also mit normaler Lesebrille, aber jetzt nicht mit VR-Brille und es ging alles wunderbar. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Also Dead Secret, was ist das genau?
Ja, also so gesehen weiß man am Anfang eigentlich genauso wenig wie die Protagonistin.
Mhm.
Also man spielt eine Journalistin, die zu einem Tatort oder sich an einem Tatort befindet, allerdings ohne Erlaubnis ihres Chefs. Denn eigentlich möchte sie ihrem langweiligen Alltag entfliehen als Journalistin, weil sie meistens dann irgendwelche Gossip-Sachen, also
Klatsch, Tratsch. Kolumnen und so ein Zeug. Ne?
Und möchte halt einfach auch mal etwas erreichen.
Mhm.
Und erfährt dann nun von diesem Vorfall in diesem, sagen wir mal, so beschaulichen Farmhaus, eben nirgendwo. Und also sie sagt ja selber, sie möchte aus Kansas verschwinden. Ich vermute mal auch dann, dass der Tatort, also dieses Gebäude, sieht nach Kansas aus. Dort nimmt sie dann halt die ganzen Hinweise dann auf und versucht dann, diesen Fall zu lösen.
Und das ist ein ziemlich frischer Tatort. Also vor einigen Tagen wurde dort die Leiche eines älteren Herrn gefunden. Man kommt dorthin und findet ein Haus vor, was gerade so im Begriff ist, abgeräumt zu werden. Also da gibt es wohl schon so Institutionen und weiß nicht, Verwandte oder wer auch immer.
Ja, man sieht auch an vielen Stellen, dass irgendwie wohl schnell auch was eingepackt wurde.
Genau.
Also viele Möbel sind schon verrückt. Man sieht, wenn zum Beispiel das Spiel startet, man könnte sagen, so Musikraum, Küche, man kann das ja, da nicht sehen, weil schon vieles halt weggeräumt ist, aber es steht halt ein riesiges Klavier dort im Weg. Mhm. Und auch viele Kartons, wo irgendwelcher Prödel dann auch drin ist. Und man merkt dann einfach, dass nicht mehr wirklich da Leben war in dem Haus.
Nee, nicht wirklich. Also viele Umzugskartons sind schon fertig gepackt und du hast... ist auch immer wieder anzumerken, dass dort irgendwelche Sachen bereits weggeräumt worden sind. Vieles auch einfach unordentlich und so. Und das ist, also man kommt da jetzt quasi mitten rein. Und das ist insofern ganz cool, weil die Polizei war schon da. Du siehst auch wirklich die Stelle, wo die Leiche gelegen hat. Da ist doch sogar noch diese Kreidezeichnung
drin. Genau, der Tatort selber ist eigentlich auch abgesperrt. Also man kennt das ja dann mit diesem gelben Band, ist dann auch die Tür damit zugeklebt. Und ja, sie setzt sich dem aber einfach drüber hinweg und untersucht diesen Tatort ohne irgendeinen Auftraggeber, sondern einfach, weil sie die Wahrheit herausfinden möchte.
Weil sie weiß, da ist eine heiße Story. Und die Katze versucht gerade, das Eis zu essen, während wir hier das Spiel erklären. Und zwar, Mensch, also dieser Kater, das riecht auch noch so nach Vanilleeis, das merkt die Katze natürlich sofort. Und das ganze Ding ist auch tatsächlich dann halt wie eine Kriminalgeschichte aufgebaut. Also du untersuchst verschiedene Dokumente, du kannst in allen möglichen Schubladen rumwühlen, du liest sehr viel, also es ist ein sehr leseintensives Spiel. Du hast sowohl deinen eigenen Notizblock dabei, wo immer wieder Sachen drin aktualisiert werden, wo die Journalistin ihre eigenen Gedanken drin festhält.
Genau, sie hat auch sozusagen immer so Etappenziele, die du dann erreichen möchtest, zum Beispiel erstmal den Tatort untersuchen oder irgendwie einen Schlüssel finden und das wird auch alles halt auf einem Notizblock so vermerkt, dass du selber auch immer dann einen Überblick darüber hast, wo stehst du jetzt gerade, was musst du noch machen, was musst du suchen. Also das ist sehr übersichtlich gehalten.
Und du findest, du kannst auch jederzeit irgendwie Dokumente, die du gefunden hast, nochmal aufrufen, dort nach Hinweisen suchen. Genau. Es gibt eine ziemlich umfangreiche Hintergrundgeschichte, die auch in verschiedenen Richtungen angelegt ist. Also es ist nicht nur eine Spur, sondern es gibt irgendwie auch verschiedene Personen mit verschiedenen Lebensgeschichten
im Prinzip. Absichten auch, genau. Also es ist ja auch so, dass sie nach und nach immer mehr aufdröselt, wer halt auch in dieser Geschichte mit verstrickt ist und sich dazu dann halt auch Hinweise und Notizen macht. Und es ist halt auch so interessant, weil diese Person, die dort ermordet wurde, ohne jetzt zu spoilern, das erfährt man auch direkt am Anfang, ist ein Wissenschaftler, der, sagen wir mal, sich so ein bisschen um Paraphänomene auch interessiert hat und geforscht hat. Zum Beispiel bekannt, ob jetzt Ouija-Bretter oder Wünschelruten. Und auf jeden Fall geht das halt in diese Richtung. Also der war halt interessiert an dem, was nicht fassbar war, was nicht sichtbar war. Und das wird nach und nach natürlich immer mehr dann auch aufgedeckt. Das wird auch sehr komplex. Also ich bin wirklich fasziniert von diesen Beschreibungen auch. Und es ist auch sehr spannend zu lesen. Und was ja halt auch interessant ist, ist ja die Zeit, in der es spielt.
Ja, das spielt, wenn wir das richtig drauf haben, in den 60ern.
Ende 60er,
67, glaube ich, ne? Ja.
Man merkt das anhand der Zeitungsausschnitte, die man da auch finden kann. Und auch später so ein bisschen, nicht an den Möbeln, aber an manchen technischen Geräten. Also schon alleine der Fernseher, den man da hat.
Oder das Telefon oder so.
Ne? Ja, genau. Ja. Schreibmaschine.
Ja, man findet Zeitungsartikel über den Vietnamkrieg zum Beispiel.
Das sind halt gute Hinweise, dass man sich dann auch zurechtfinden kann, in welchem Zeitraum man
spielt. Das ist halt durchaus auch ziemlich reizend. Das heißt, man kann auch nicht auf diese ganz modernen Gadgets zurückgreifen. Also man hat jetzt nicht plötzlich ein Smartphone dabei und kann jetzt irgendwie um Hilfe rufen.
Also gar kein Handy natürlich, also kein Mobiltelefon.
Und das ist ganz cool, dass sie dieses Gefühl für Isolation auch direkt am Anfang relativ gut aufbauen. Also dadurch, dass du da jetzt nicht die fetteste Telefonleitung hast und jetzt nicht per Satellitentelefon die Regierung rufen kannst, falls irgendwas passiert, bist du halt auch relativ auf dich allein gestellt und man fühlt sich halt auch wirklich allein. Also es ist ein Haus irgendwo auf dem Land, irgendwo
das Wetter macht nicht gerade mit. Also das ist ja auch so schön zu sehen, wenn du drin im Haus bist und aus den Fenstern schaust, siehst du immer, wie sich das Wetter verändert und die Tageszeit auch verändert. Du siehst halt auch am Anfang, du kommst halt an, es ist stürmisch, es fängt dann an zu regnen und die Zweige klatschen gegen die Scheiben, siehst dann auch noch Krähen rumfliegen. Und das verändert sich im Laufe der Geschichte, die man dann immer weiter aufdeckt.
Das ist ganz cool gemacht. zum Spielprinzip, also zur Spielsteuerung. Wir haben eingangs gesagt, das erinnert ein bisschen an Myst und das ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil Myst war das so, dass du dich von Bild zu Bild geklickt hast. Mhm. Und hier ist das zwar alles in 3D berechnete Grafik, aber man bewegt sich trotzdem nicht komplett frei, wie man es aus dem Spiel aus der Ich-Perspektive tut, sondern man bewegt sich so von Hotspot zu Hotspot. Also ein Spiel, ein relativ modernes, das mir dazu einfällt, ist Beyond Two Souls. Da hast du ja auch diesen Geist gehabt, der sich auch von Punkt zu Punkt bewegen konnte. Ne?
Das war so ja aber nur sozusagen für diese Geisterbewegung gewesen. Und bei Dead Secret ist das halt auch so, dass das merkt man relativ schnell, dass es nur gewisse Punkte dann immer gibt in den Räumen, wo sich dann die Protagonistin hinbewegen kann. Mhm. Aber man kann natürlich sich dann auch nicht so genau umgucken. Man muss halt immer diese Hotspots anvisieren, um dort dann zum Beispiel einen Tisch zu untersuchen oder Schubladen aufzumachen, aber eigentlich entdeckt man trotzdem alles. Also es ist nicht so, dass man dann, man hat nicht unbedingt das Gefühl, man ist jetzt so bewegungseingeschränkt, dass man irgendwie gar nichts machen kann, sondern es gibt einem trotzdem noch viel Raum.
Genau, weil umgucken kannst du dich halt ganz normal, da macht das VR auch Sinn. Also du hast halt immer diese freie, das freie Blickfeld sozusagen. Aber du klickst halt Stück für Stück. Man kann, das ist eines dieser Sorte Spiel, die man auch bequem mit einer Hand, mit einem Finger sozusagen auch spielen kann. Ja. Weil man halt
Man braucht nur die Maus, genau.
Und so funktioniert übrigens auch das Inventar, das ist ganz cool. Also wenn man das Inventar aufruft, dann kann man sich halt auch da drin so umschauen. Und mit einer Brille macht das Ganze natürlich total viel Sinn.
Ich frage mich wirklich, wie das mit so einer Brille funktionieren würde. Wie würde man das anders sehen? Sind das nur die Kopfbewegungen, die dann damit gemacht werden? Dass das Menü durch deine Bewegung nach links, rechts oder so, je nachdem, du das dann besser
siehst? Also der Zielcursor ist ja immer in der Mitte. Und je nachdem, wo du hinguckst, aktivierst du dann damit dann auch die Sachen. Ich glaube, so würde das funktionieren. Du hast dann natürlich immer noch was in der Hand, womit du klicken kannst. Und würde das dann gehen, denke ich. Also ich würde das echt gerne mal mit Brille ausprobieren. Ich glaube, dass das ganze Erlebnis dann auch ziemlich cool ist. Und das ist eigentlich auch geil. Also wenn man sich die VR-Spiele so anguckt, die bisher rausgekommen sind und die, wo es bisher Experimente gibt, dann ist halt so viel von dem üblichen Schmarrn so dabei. Und gerade so im Horrorbereich auch viel von dem Zeug, wo man selber rumlaufen muss und per Jumpscares und so erschreckt wird. Und hier hat man aber wirklich versucht, auch ein Adventure daraus zu bauen. Mhm. Und das habe ich jetzt so in der Form noch nicht gesehen bei VR. Also es gibt viel Action und natürlich wollen auch viele so, also viele Cockpit-basierte Spiele haben, so Rennspiele zum Beispiel oder Raumschiffspiele und so. Aber so ein richtiges Adventure, das ist ziemlich cool. Und es gibt so Kleinigkeiten, die es einfach sehr angenehm, glaube ich, machen per Brille, die aber auch generell in 2D sehr gut kommen. Zum Beispiel, dass sämtliche Texte so auf Flächen projiziert sind.
Ja, genau. Die sind auch alle abgetippt, also wie von der Schreibmaschine. Wie man es auch aus Akte X kennt. Ja. Typische Typewriter.
Genau.
Font. Und aber das passt einfach sehr gut auch rein, einfach wegen dem investigativ.
Ja, aber man so journalistisch investigativ.
Und das ist halt irgendwie, es fügt sich so richtig schön ins Bild ein, besonders wie du ja auch sagtest, wenn man jetzt eine Brille auf hätte, dann käme einem das vielleicht sogar noch dreidimensionaler vor, weil manchmal der Text auch nicht einfach gerade runtergeschrieben ist, sondern irgendwie so frontal ins Bild reingeht oder sich auf eine Tischplatte legt. Das ist schon wirklich sehr interessant gemacht und es ist auch manchmal unterschiedlich, je nach Situation ist plötzlich der Text auch so mitten in der Gegend drin. Also die einigen vielleicht, die Lost oder Fringe kennen, also die TV-Serien, dort ist ja auch so, dass dann die Texte, die Beschreibungstexte dann manchmal mitten in der Umgebung sind, aber sich immer auch anpassen. Und da passt auch einfach der Text immer zur Situation. Oder einfach, weil es ein Krimi ist. Man hat dann manchmal das Gefühl, man liest auch ein Buch, weil das dann in der Form besser einfach rüberkommt.
Also das ist nicht so stylo-geilo wie jetzt bei Splinter Cell zum Beispiel gemacht, dass es irgendwie so perfekt mit Alpha und Transparenz irgendwie da eingefügt ist, sondern es sind schon zum Großteil einfach schwarze Flächen, die irgendwie Konkurrenz zum Hintergrund reingesetzt sind, aber es passt super gut rein. Also man hat wirklich das Gefühl, dass man, dass diese Gedanken der Protagonisten wirklich wortwörtlich so in die Umgebung projiziert werden. Das ist cool gemacht. Also es macht wirklich Spaß, mit diesen Elementen auch zu spielen. Und also zum Beispiel, wenn man eine Schublade irgendwie aufzieht und dann findet man einen interessanten Gegenstand und das kommentiert sie, dann ist dann halt neben der Schublade so quasi kongruent zum Boden der Schublade die Schrift, ja, wenn man das so sagen kann. Genau. Irgendwie so. Also wenn man es auf einer Tischplatte findet, dann ist die Schrift auch auf der Tischplatte. Vielleicht ist das einfacher, sich vorzustellen. Und bewegt man die Kamera, dann bewegt sich das halt auch mit. Also das ist halt wirklich im Raum damit reinprojiziert. Das ist echt cool gemacht. Und sorgt dafür auch, dass es nicht so deplatziert wirkt wie bei vielen anderen Spielen. Das ist toll geworden. Also das gefällt mir richtig gut.
Ja, und dann gibt es ja da noch einen Kniff, der sicherlich dann wegen der VR-Brille auch so ausgelegt wurde. Und zwar auch schon direkt am Anfang bastelt man sich eine spezielle Brille, wahrscheinlich auch eine Andeutung auf die VR-Brillen.
Ja.
Und mit dieser Brille kann man Dinge sehen, die das bloße Auge nicht erkennen kann. Genau. Und das ist halt auch wirklich, sobald man die sich aufsetzt, hat man dann auch so ein ganz anderes Gefühl. Das ist auch unheimlich auf eine Art und Weise.
Sounddesign ist da geil, ja.
Ja, genau, es wubbelt.
Ja,
das ist, und also man sieht nicht, halt
genau, schon, noch nicht verraten, was,
nee, das,
aber,
nee, nee, auf jeden aber Fall
es
nicht.
Fühlt sich auf jeden Fall so ein, wie so ein Fenster in eine, wie so ein
fremde Welt auf jeden Fall.
Fühlt sich fremd an und es ist gut gemacht, und funktioniert durch diesen Brilleneffekt wahrscheinlich gerade deshalb so gut irgendwie. Da können wir gleich ein bisschen mehr zu sagen. Aber der Sound ist super und die Musik ist super.
Ah, die ist wunderschön.
Ja, die Musik.
Also zum einen jagt die einem ganz schön manchmal die Gänsehaut. Und also irgendwie, ja, so ein kaltes Gefühl, ein Kribbeln im Rücken.
Ja.
Und zum anderen aber auch hat die so ein bisschen eine Film-Noir-Stimmung. Also besonders am Anfang auch.
Sehr jazzig so auch, ne?
Genau, also am Anfang ist es noch so jazzig, dass es halt passt zur Krimi-Ermittlung. Und später, je düsterer und je mehr man sich ja auch in die Hintergründe verstrickt, desto horrorartiger wird die Musik auch. So, so ein bisschen Silent Hill-Stimmung kommt dann da auch auf. Und die wird dann manchmal auch ganz spartanisch nur eingesetzt. Zum Beispiel hört man dann nur ein bisschen die Streicher. Dann wird das dann wieder auch stärker eingesetzt, dass dann wieder mehr Melodie auch dann dazu kommt. Also wunderschöne Musik.
Die ist total geil. Also wir haben mal geguckt, wer die gemacht hat. Das war der Ben Prunty, wenn wir ihn richtig aussprechen. Und der hat die Musik zur FTL gemacht. FTL ist, wird ziemlich vielen Hörern jetzt bekannt vorkommen. Das war ein sehr recht bekanntes Science-Fiction-Roguelike-Spiel, wo du so ein Raumschiff kontrolliert hast. Das war sehr beliebt. Dazu hat er die Musik gemacht und zu ein paar anderen Spielen, die ich jetzt nicht kenne, aber die teilweise auch in so eine ähnliche Richtung gehen. Und der Soundtrack, der ist, ich finde, der hat auch irgendwie so einen leichten Akira Yamaoka-Vibe so an einigen Stellen. Sicherlich bewusst, weil das Spiel kommt auch von jemandem, den ich schon ein bisschen länger kenne. Also nicht in Persona, ich habe nur im Internet seinen Blog gelesen und so, der heißt Chris Prütt. Und Robert Invader, das ist ein Unternehmen, ich glaube ein Indie-Unternehmen, wo die halt auch mit so einem kleinen Team Spiele entwickeln. Und der Chris, der hat einen Blog, der heißt Chris Survival Horror Quest. Und deswegen bin ich auf ihn gestoßen, weil der hat schon seit Jahren, also der macht das bestimmt seit 12, 13 Jahren, hat er diesen Blog und hat über Horrorspiele geschrieben. Und der hat über viele Sachen geschrieben, die mir beim Sammeln auch sehr geholfen haben. Er hat dann irgendwie manchmal so Blog-Einträge gehabt, so hier, dieses Spiel habe ich gespielt. Und ich, ach, das kannte ich noch nicht und das ist ganz geil. Und der Chris war, mit dem hatte ich mal ein Skype-Interview gemacht für die Pixelmacher. Für einen Horrorbeitrag. Da habe ich ihn gefragt, ob er mal Lust hat. Und da habe ich ihn zum ersten Mal, so, wenn man das so sagen kann, auch mal so in Person gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt hat er mir aber nicht verraten, dass er im Horrorspiel arbeitet. Da ist er erst irgendwie vor kurzem wirklich rausgekommen. Wir haben das lange geheim gehalten. Und das ist interessant, weil der Chris schreibt so Artikel, echt interessante Artikel über Horrorspiele, auch so wo Spielmechaniken erklärt werden, die er dann sich ganz genau angeguckt hat und auch ergründet, warum Spiele für ihn persönlich funktionieren und warum nicht. Und dann jetzt mal zum ersten Mal so ein Produkt zu sehen, das er aus dieser jahrelangen Erfahrung genommen hat, das ist ziemlich interessant. Und ich kann jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt durch seinen Blog scrollt und dann so sich die Artikel anguckt, dann auch verstehen, warum er sich mit diesen Sachen beschäftigt hat und warum die warum da so bestimmte Sachen so sind im Spiel, wie sie sind. Irgendwie, das ist ganz cool.
Es ist ja auch ganz interessant, weil er sich ja auch sehr stark mit den asiatischen Survival-Horror-Spielen auseinandergesetzt hat. Dass es in Dead Secret so Bezüge auf das No-Theater auch gibt. Also da, wenn man in den ersten Raum reinkommt, sozusagen der Tatort, dann sieht man auch an der Wand No-Masken hängen.
Ja.
Unter anderem diese bekannten weißen Frauenmasken, aber auch eine rote Oni-Maske, also eine Dämonenmaske oder Teufelsmaske. Und auch so der Raum selbst hat zum Beispiel auch dann ein asiatisches Gemälde und noch andere Bezüge dazu. Und das ist schon ganz interessant, wie das dann, ja, diese Stimmung dann auch noch zusätzlich dann vermittelt wird. Und es wird auch noch, also diese Masken haben auf jeden Fall noch eine größere Rolle.
Haben noch eine Bedeutung, auf jeden Fall. Es ist jetzt kein J-Horror, das darf man jetzt nicht verwechseln. Also da kommen jetzt nicht plötzlich Mädchen mit langen Haaren aus Brunnen gesprungen. Aber es hat so ein paar Nuancen von subtilen japanischen Horror. Chris hat, glaube ich, auch ein paar Jahre in Japan gelebt. Wahrscheinlich hat er dann da jetzt so ein paar Einflüsse irgendwie mitgenommen. Und das ist ganz cool. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal durch das Blog zu scrollen. Und ich verlinke auch auf jeden Fall diesen Videobeitrag. Das ist ganz interessant, das zu sehen. Und übrigens haben die das Spiel nur zu viert gemacht.
Ja, Wahnsinn.
Komponist jetzt mal ausgenommen. Der hat die Musik dann nochmal extra. Vier Leute haben dieses Spiel gearbeitet, über 2 Jahre. Krass. Also es ist ein relativ kurzes Spiel, also es geht so
knapp 2-3 Stunden.
2-3 Stunden oder so,
aber
genau.
Es gibt 5 verschiedene Enden und auch im Spiel selbst gibt es halt ein paar Geheimnisse oder Geheimdokumente zu finden und dadurch auf jeden Fall, auch wenn es nur zu 2-3 Stunden beim ersten Durchspielen ist, hat man da auf jeden Fall auch Wiederspielwert und
man darf sich da auch nicht von der Grafik abschrecken lassen. Also für viele Leute, also die Grafik ist natürlich jetzt nicht mega top-notch, Evil Within, Special Effect, AAA.
Aber sie passt einfach super zur Stimmung.
Genau, eben. Und also ich fand auch, dass man sich nach einer kurzen, also wenn man die, vor allen Dingen, sie sieht in Bewegung viel besser aus als auf den Bildern. Das ist ganz interessant, ne?
Genau.
Also wenn man die nämlich, wenn man so auf die Bilder guckt, dann denkt man sich, ah, das sieht ja aus wie so ein dringrotztes Indie-Game. Aber sieht man das mal in Bewegung und mal im Flow, dann wirkt das richtig gut.
Es sind auch so viele Kleinigkeiten, so Effekte, die im Spiel auftauchen, so Überraschungen, mit denen man auch nicht rechnet, die das dann auch so sympathisch machen. Also da sollte man auch gar nichts verraten oder sich nicht auch vor dem ersten Durchspielen irgendwas im Internet anschauen, weil da sind wirklich so Kleinigkeiten drin, die vielleicht sogar noch niemals beim ersten Durchspielen einem auffallen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall genauer hinzusehen.
Genau. Und was ich noch sagen wollte, bevor wir zum Spoiler-Tag kommen, ist, dass die Grafik so ressourcensparend auch ist, dass du das im Prinzip auch auf ältere Hardware locker spielen kannst. Also ich habe es auf einem iMac 2012 gespielt. Da ist die total gurkige Grafikkarte drin. Da dürfte eigentlich gar nichts drauf laufen, was irgendwie mit Spielen zu tun hat. Da läuft der Secret ganz wunderbar irgendwie. Also es ist kein Grafikfest, das darf man wissen, wenn er jetzt nach Bildern gegoogelt hat, der darf sich davon nicht abschrecken lassen. Also die Stärke ist auch wirklich die Erzählung und die ganze Atmosphäre und die Stimmung und auch so dieses Gefühl der Isolation, das du da hast irgendwie und auch generell so diese Murder-Mystery-Geschichte. Und das ist auf jeden Fall, also an der Stelle können wir direkt sagen, uns hat es beiden echt gut gefallen, ne?
Ja.
120%. So, jetzt Spoiler-Teil. Spoiler.
Wollen wir wirklich Spoiler?
Spoiler. Also,
wollen wir denn spoilern?
Also, ja, wir müssen mal jetzt über diese Mystery-Sache
also
sprechen.
Also, geht weg, die das noch spielen wollen.
Ey, wirklich jetzt, spoilern. Kein Scheiß. Also, wenn ihr macht aus, kommt später wieder, hört euch das an irgendwie. Es sind jetzt noch 5 Minuten dran und da werden wir jetzt mal über eine Sache reden, die einfach geil ist am Spiel, aber die darf man sich nicht vorwegnehmen. So. Ey, jetzt wirklich aber, ne?
Geh weg, husch.
Genau, geh. So, also, Spoiler-Teil. Was ich richtig cool finde, ist, dass diese dadurch, dass du diese Brille aufsetzt und in dieser Paralleldimension irgendwie sehen kannst, dann sieht man ja auch da diese eine Gestalt, wo diese Maske dann auch tatsächlich eine Rolle spielt.
Genau.
Nämlich wahrscheinlich den, wie heißt der nochmal?
Böllert.
Böllert, genau. Ja.
Also sagen wir mal den ermordeten Wissenschaftler, der sich ja da mit diesen verschiedenen paranormalen Phänomenen auch beschäftigt hat. Denn es ist so faszinierend. Ich habe zwar ehrlich gesagt nicht ganz herausgefunden, was diese Maschine machen kann. Und zwar deckt sich nach und nach, also neben dieser Brille, die er auch da erfunden hat, dass man in eine Zwischendimension wohl schauen kann, hat er mit seiner Assistentin zusammen eine Maschine entwickelt, die sogenannte Vollmondmaschine.
Die Vollmondmaschine,
und
genau.
Und die ist wohl wahrscheinlich da, nicht nur um diese Dimension zu sehen, sondern sich auch durch diese Dimension dann auch bewegen zu können. Und das ist halt auch ganz interessant in dem Spiel zu sehen, dass dann die Journalistin mehrfach diese Erfahrung auch durchmacht. Und dann das Spiel dann auch ganz anders funktioniert. Man kann nicht mehr auf seine Items zurückgreifen, die man dann hat. Man wird so ein bisschen in die Irre geführt und auch manchmal mit Jumpscares überrascht. Aber es ist sehr schön gemacht. Also ich finde, es ist ja irgendwie poetisch auf eine Art und Weise von der Bilddarstellung dann hinterher.
Und es ist vor allen Dingen auch total minimalistisch. Also man hat da wirklich ganz total reduzierte Grafik.
Ja, aber man irgendwie läuft durch Nebel oder Schnee oder genau, einfach durch Gänge. Aber
cool ist halt eben, dass gemacht. dass diese, wenn du die Brille aufsetzt, dass der Bollard, wir vermuten jedenfalls, dass das Bollard ist, dass der immer wieder irgendwie Hinweise gibt. Am Anfang glaubst du halt tatsächlich, dass es irgendwie ein Feind oder ein Geist, der dich verfolgt oder so. Aber eigentlich will er dir ja nur helfen. Und ich, also Vermutung, die wir jetzt hatten, ist, dass der Bollard tatsächlich in diese Maschine gestiegen ist und da einfach nie aus dieser Zwischendimension raus. Das stimmt gar nicht, der ist ja ermordet worden. Und ja, wahrscheinlich, genau, weil er diese Maschine aber vorher irgendwie benutzt hat. Oder weiß man halt nicht. Hat er die Maschine
benutzt? Genau, los? Also man konnte ja nicht genau aufdecken, ob
Ja.
Man sagt zwar, dass die Assistentin, die Josie, dass die ihn ermordet hat, aber man hat ja keine Tatwaffe gefunden. Man hat ja nur dann gesagt, dass er ja diesen Erfriertod erlebt hat, ne, in diesem Eisschrank. Und dann wiederum wundert man sich halt, wer ist dann dieser Mensch, der sich dann da in diesen Paralleldimensionen aufhält und dir diese Hinweise gibt und halt auch diese Maske trägt, weil es gibt ja noch dann diesen Lowry und dann hat ja die Patricia, ist das richtig? Die Journalistin.
Wir und Namen, ne?
Hoffentlich, ja, ja. Wenn ich was Falsches sage, verzeiht mir. Ich kann mir keine Namen merken. Jedenfalls wurde ja dann ja auch gesagt, dass Laurie und Ballard dann ja der eine sozusagen die Identität des anderen angenommen hat,
ja, ja,
und
ja,
dass der Ermordete eigentlich Laurie ist und der Wissenschaftler tatsächlich dann wohl in dieser Zwischenwelt dann lebt. Genau. Also man weiß es nicht so genau.
Aber ich vermute ja, dass er die Maschine benutzt hat und deswegen in dieser Zwischenwelt lebt.
Ja.
Und dass er eigentlich gar nicht ermordet worden ist, sondern dass es halt die Person mit der falschen Identität ist. Das ist jetzt so meine Vermutung. Und dass er aber dann zusehen musste, wie jetzt alles den Bach runtergeht. Also dadurch, dass er kann wohl irgendwie doch noch oft in die Realität schauen, aus welchem Grund auch immer. Und diese Kontakte nimmt er halt auf durch diese Brille und so hauptsächlich. Und das ist ganz cool. Man findet nämlich Dokumente über diese Brille. Und da wird dann auch so ein bisschen erklärt, dass er auf dem Gebiet der Hirnwellenforschung wohl irgendwie so Zwischenwellen gefunden hat, die die Gehirnstrahlen, die irgendwie dann Bewusstsein so erweitern, dass du damit in die Geisterdimension sehen kannst. Und das ist wirklich creepy stuff, den ich persönlich total unheimlich finde. Und diese Brille, die du da hast, der lässt sich wohl irgendwie von einem Optiker so ganz spezielle Linsen anfertigen, die irgendwelche besonderen physikalischen Eigenschaften haben. Und wenn du die aufsetzt, kannst du in diese Zwischendimension sehen, schauen.
Genau.
Oder zumindest die Wellen wahrnehmen.
Aber man also, kann halt nicht interagieren. Und dann
genau,
diese Kommunikation stellt er dann halt dadurch her, dass er selber in der Zwischenwelt gefangen ist und
genau,
die Journalistin durch diese Brille das halt sehen kann. Und ja, er versucht halt die ganze Zeit auch zu helfen. Also es ist wirklich schön gemacht mit diesen Hinweisen. Manchmal zum Beispiel, dann fällt ja dann so eine Dose um, wo dann die Streichhölzer auch drin sind und solche Sachen.
Ja,
oder er steht irgendwo, hält hin und so. Also
wobei sein richtiger Körper wahrscheinlich ja doch tot ist, weil es heißt ja, dass er ist erfroren.
Genau.
Aber sein Bewusstsein ist irgendwie noch in dieser Zwischendimension. Das ist super interessant. Also eigentlich eine.
Aber wie hat das denn dann geklappt, wenn er in diesen Eisschrank gefangen wurde? Wie soll er denn dann noch in der Maschine? Oder was natürlich auch sein kann, er ist in der Maschine sozusagen schon gestorben. Sein Geist hat überlebt, aber der Körper nicht. Und die Josie hat dann diesen Körper in den Eisschrank gesteckt. Und
das kann sein, ja.
Oder vielleicht hat sie ja auch dafür gesorgt, dass er, dass sein Geist nicht mehr aus dieser Zwischenwelt entkommen konnte.
Genau,
und aus Rache.
Vielleicht wollte sie ihn ja auch ursprünglich retten und hat gedacht, wenn ich ihn jetzt in den Eisschrank stelle, dann wird der Körper gekühlt oder sowas.
Ja, aber wenn sein Geist schon verloren war, dann geht
kann
das
sie ja nicht mehr wissen. Vielleicht, wer weiß.
Aber sie hat ja auch wiederum die Maschine, diese Vollmondmaschine ja auch angestellt gehabt, als dann Patricia dann da drin lag, als sie sich verstecken wollte.
Vor ihr. Stimmt. Das stimmt auch wieder. Interessant, ne?
Ja. Sagt uns eure Meinung mal dazu.
Ja, würde mich echt mal interessieren.
Was
aber
habt ihr herausgefunden?
Aber schon sind die Diskussionsforen auch voll mit Interpretationen. Aber es ist cool. Also das macht Spaß da. Also die Paralleldimension, das ist wirklich so ein Aspekt, der mir echt super gut gefallen hat.
Es gibt ja auch noch dann zusätzlich noch als Bonus, der dann noch mehr so für Stimmung sorgt, auch noch diese Geschichten, dieser Roman.
Ja, stimmt, der Roman, von dem Sawyer geschrieben
genau. ist. Genau. Das wird dann auch noch mal irgendwie so ein bisschen verstärkt, dass dann so eine unheimliche, ist ja auch so eine Geistergeschichte, die er schreibt.
Ja.
Und dann gibt es noch wiederum diese tragische Geschichte der Eisfrau oder der Schneefrau, die auf
einer Sage
basiert. Und das wird halt immer auch so eingestreut. Und das ist wirklich spannend, das dann zu kombinieren mit dem, was wirklich geschehen ist oder was erforscht wurde.
Also ich will eine Fortsetzung.
Auf jeden Fall.
Ich will eine Fortsetzung und dass die von Robert Invader, das sind die Entwickler, dass die auf jeden Fall fett Kohle kriegen, damit sie halt einen zweiten Teil machen können. Ja, warum nicht? Also ich finde, weil die Stärke ist ja wirklich, wie sie die Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählt haben. Und das ist auf jeden Fall das Coole an dem Spiel. Ich finde, davon gibt's halt irgendwie zu wenig. Weil alle machen jetzt VR so auf Schreckeffekt und so. Und das ist auch nett. Also ich habe dieses
so Geisterbahneffekt.
Ja, klar. Also das da gibt's jetzt von Paranormal Activity wohl eine offizielle VR-Version, ein Spiel. Und tatsächlich, und da habe ich mir die Preview angesehen, das ist witzig, das macht schon Spaß und ich würde das gerne mal ausprobieren. Und ich glaube, ich würde mich kaputt lachen und gleichzeitig bepissen vor Angst. es ist ja auch cool, so auf die Schreckdinger zu gehen, aber viel wird ja vergessen, wie sowas, viele vergessen ja irgendwie auch eine gute Geschichte drumherum zu erzählen. Und das ist denen hier tatsächlich mal echt ganz gut gelungen.
So, ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt haben wir es aber lang und breit empfohlen.
Cool. Genau.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Gerne, danke.
Und wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao.